Guten Abend, ich darf Sie begrüßen zum dritten Vortrag heute im Rahmen der langen Nacht der Forschung. Ich glaube, getränkemäßig sind alle versorgt. Jetzt gab es nur die Möglichkeit, während dem Vortrag dann ist Pause. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Ursula Rockenschaub. Ich bin studierte Kommunikationswissenschaftlerin und Kulturmanagerin und seit über 10 Jahren jetzt beim Fernsehen tätig, hauptsächlich im aktuellen Dienst. Interessant ist aber die Person, die neben mir Platz genommen hat, das ist die Frau Primaria, Dozentin Dr. Gabriele Wurm vom Wagner-Jauch-Krankenhaus. Sie hat Medizin an der Universität Innsbruck studiert, ist Primario der neurochirurgischen Abteilung der Landesnervenklinik Wagner-Jauch in Linz und somit die einzige Frau in Österreich, die eine neurochirurgische Abteilung leitet. Ihr operatives Spektrum umfasst beinahe alle operativ behandelbaren Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems. Sie hat eine Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten zu verschiedensten Themen der Neurochirurgie in anerkannten internationalen Fachjournalen publiziert und ist an zahlreichen internationalen wissenschaftlichen Kooperationen maßgeblich beteiligt. Mit dem Thema digitale Dreidimensionalität in der Neurochirurgie habilitierte sie sich 2004 wiederum als erste Frau in Österreich auf dem Gebiet der Neurochirurgie an der Universität Innsbruck. Gabriele Wurm beschäftigt sich mit verschiedenen wissenschaftlichen Projekten, unter anderem auch mit Simulationsmodellen für die chirurgische Ausbildung und Forschung. Genau über diese Faszination Neurochirurgie wird sie heute referieren unter dem Titel Medizinische Simulation zur chirurgischen Ausbildung. Ich darf um Ihren Vortrag bitten, Frau Primaria.
Guten Abend im Rahmen der Langen Nacht der Forschung. Das Thema, das ich bekommen habe, war zunächst die Faszination Neurochirurgie. Ich habe dann gesagt, ich würde mich gerne ein bisschen beschränken auf ein engeres Forschungsgebiet und wir haben uns dann so geeinigt, dass ich ein paar kurze Folien in Sinn der Übersicht, was ist Neurochirurgie, überhaupt bringe und dann auf ein spezielles Forschungsthema eingehe, das wir bei uns an der Landesnervenklinik behandeln. Viele in der Bevölkerung wissen eigentlich nicht, was macht denn ein Neurochirurg eigentlich, was ist denn seine Aufgabenstellung, was kann man sich dort überhaupt behandeln lassen. Und wir haben einige Schwerpunkte in der Neurochirurgie, nicht nur in unserer Abteilung, sondern das ist einfach das Fach. Das Fach bedeutet Neurochirurgie, alle Erkrankungen des Nervensystems, die man operativ behandeln kann. Und die einzelnen Schwerpunkte habe ich da im Besonderen kurz vorgestellt. Das ist Tumorchirurgie, Gefäßchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie inklusive Bandscheibenchirurgie natürlich, Chirurgie an der Schädelbasis. Dann gibt es spezielle Formen von Epilepsie oder Parkinson, das ist weniger bekannt, dass es ja auch operative Möglichkeiten gibt, dann nämlich, wenn die Medikamente nicht oder zu wenig greifen. Wir machen auch spezielle Formen von Bestrahlung, das nennt sich dann Radiochirurgie. Das ist ein Gebiet, das wir gemeinsam mit dem Krankenhaus der barmherzigen Schwestern bearbeiten. Was wir auch noch machen, ist natürlich chirurgische Schmerztherapie und Chirurgie von peripheren Nerven. Das heißt, wenn man Verletzungen oder Erkrankungen von Nerven hat, die nicht im Kopf oder in der Wirbelsäule sind, sondern weiter weg von dort, aber doch Nerven betrifft. Ich bin jetzt ganz exemplarisch auf wenige Spezialgebiete eingegangen. Und möchte damit vorstellen, wie modern dieses Fach eigentlich ist und möchte da ganz kurz vorstellen die navigationsgestützte Operationstechnik. Was heißt das? Es gibt Erkrankungen im Gehirn und im Rückenmark oder in der Wirbelsäule, die sehr schwierig behandelbar sind, weil sie zum Beispiel Tumore in tiefen Regionen betrifft, die schwer erreichbar sind und wo man durch zum Beispiel intaktes Hirngewebe durchgehen muss, um zu einer bestimmten Erkrankung zu gelangen. Und es gelingt natürlich viel besser, wenn man das mit Hilfe eines Computers macht. Wir sind seit 1997 mit einem Operationscomputer ausgestattet und mittlerweile sind alle Operationssäle bei uns so verkabelt, dass wir operationsgestützt in jedem Operationssaal arbeiten können. Ein anderes modernes Gerät sehen Sie hier, das nennt sich O-Arm. Das können Sie sich vorstellen, so wie wenn man während der Operation eine CT-Untersuchung machen könnte. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich schon einmal eine CT-Untersuchung gehabt haben, entweder weil man sich irgendwo verletzt hat oder weil man irgendwo eine Erkrankung hat, sei es im Knie oder an der Wirbelsäule oder am Kopf. Und mit diesem sogenannten O-Arm können wir ganz gezielt in der Wirbelsäule operieren und hier zum Beispiel ganz gezielt Schrauben einbringen. Sie sehen das hier zum Beispiel, da wird eine Schraube geplant, wie sie in den Wirbelkörper eingebracht wird und wir können zum Beispiel vor der Operation schon genau ausmessen, wie tief und in welcher Richtung diese Schraube eingebracht werden muss. Das ist besonders dann wichtig, wenn die Wirbelkörper verändert sind, zum Beispiel wenn es sich um eine Verletzung oder eine Missbildung handelt. Etwas ganz Neues und Einzigartiges in Österreich ist die intraoperative Bildgebung mittels eines MRs. Wir haben das jetzt knapp ein Jahr. Die erste Operation wurde am 5. Mai 2011 durchgeführt. Und Sie sehen hier, da wird operiert in herkömmlicher Technik am Kopf. Und wenn der Chirurg der Meinung ist, jetzt glaubt er, der Tumor ist komplett entfernt, dann kann der Patient noch während der Narkose bei geöffnetem Schädel in den Nachbarraum transportiert werden und im Nachbarraum kann er unter sterilen Bedingungen untersucht werden während der Operation. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, wenn man feststellt, der Tumor ist doch nicht ganz entfernt, dass man sofort weiter operiert und sozusagen keine Zeit verliert. Das ist ein großer Vorteil. Wir haben halt gerade so einen Fall wieder operiert und ich war der Meinung, der Tumor wäre ganz entfernt, aber es war nur in einer versteckten Ecke, waren nur in etwa 14% des Tumors drinnen und wir konnten das dann erfolgreich zur Gänze entfernen. Wie funktioniert das Ganze? Sie haben jetzt ein kurzes Übersichtsvideo. Der Patient ist in Narkose, der Schädel ist geöffnet und man kann während der Operation den Patienten in den Nachbarraum transportieren und in diesem Hochfeldmagneten untersuchen. Die Untersuchungsqualität ist hervorragend. Sie ist sogar so gut, wie es postoperativ nicht möglich ist. Das heißt, die Untersuchungsqualität bei geöffnetem Schädel während der Operation ist besser. Das letzte Highlight, das ich Ihnen präsentieren will vor der eigentlichen Präsentation, ist, dass wir auch Patienten im Wachzustand operieren können. Das heißt, der Schädel wird geöffnet in einem Zustand, wo der Patient schläft, aber dann wird der Patient in den Wachzustand wieder zurückversetzt, um ihn nämlich testen zu können. Diese Methode kommt besonders dann zur Anwendung, wenn Patienten Tumoren oder andere Läsionen in der Sprachregion haben, wo wir mit unseren hochtechnischen Möglichkeiten nicht sicher sind, ihm diese Fähigkeiten zu erhalten. Sie sehen hier, das ist die Neuropsychologin, die während der Operation den Patienten testet. Da gibt es verschiedene Testbatterien und der Patient ist während des kritischen Teiles der Operation wach und man kann somit gewährleisten, dass er durch die Operation keinen Schaden erleidet.
Darf ich da kurz fragen, hat das so ausgeschaut oder spricht der Patient der dann spricht mit dem Operateur, mit dem Chirurgen?
Mit der Psychologin mit oder Neurologin, ja. Mhm. Ja, das ist der Sinn, damit man die Sprache erhält. Mhm. Ja. Ja. Der wird dann zum Kopf zumachen wieder in Narkose versetzt. Das wäre eine sinnlose Zeit. Ja, es ist anstrengend. Ja. Für den Patienten ist es anstrengend. Ja, die Zeit, wo er wach ist, das ist schon sehr anstrengend. Man kann das auch nicht jedem Patienten zumuten. Also da braucht man schon eine gewisse stabile Persönlichkeit. Ja. Aber es ist eine sehr elegante Methode, mit der wir sehr gute Ergebnisse erzielen können. Also Sie sehen schon ein bisschen das Spektrum und Sie sehen, wie technisch unser Fach eigentlich ist. Nun komme ich zu einem Kapitel, das eigentlich das Hauptthema des heutigen Abends sein soll. Wir beschäftigen uns seit über 10 Jahren mit der Frage, wie können wir die Ausbildung von jungen Chirurgen verbessern. In der Bevölkerung ist nicht ganz klar, dass junge Chirurgen eigentlich am Patienten ausgebildet werden. Und keiner möchte gern der Erste sein, der von einem jungen Chirurgen operiert wird, aber es gibt immer einen ersten oder einen fünften oder einen 10. Patienten. Und jeder hofft sich natürlich, er ist mindestens der 100. Mit dieser speziellen Operation, die ein Junger durchführen muss. Junge Chirurgen werden natürlich sehr gut angeleitet, müssen zuerst zuschauen, mitmachen, werden stufenweise herangeführt, dürfen Teile der Operation selber übernehmen, unter der Aufsicht von sehr bewanderten Fachärzten. Aber irgendwann einmal kommt es zu dem Schritt, wo sie natürlich selber Hand anlegen müssen. Und es war mir persönlich immer ein großes Anliegen, dass diese Ausbildung verbessert wird. Und wir haben uns aus diesem Grund gleich einmal mit einer sehr schwierigen Operation auseinandergesetzt, die uns in der Ausbildung spezielle Schwierigkeiten bereitet, nämlich die Aneurysmachirurgie. Welche Schwierigkeiten hat man denn jetzt? Ich habe einen jungen Kollegen von mir mitgebracht, der ist bei uns in Ausbildung, das ist der Dr. Gmeiner. Junger, begabter Neurochirurg, der sich auch speziell für diese Operationstechnik interessiert und der in dieser Hinsicht ausgebildet wird. Was hat man für Schwierigkeiten am Anfang? Die 3D-Vorstellung, das Umgehen mit dem Mikroskop, okay, das kann man alles auch an einem Froschschenkel ausprobieren oder ja, bei Operationskursen erlernen, aber irgendwann muss man das auf den tatsächlich lebenden Patienten übertragen. Das heißt, man muss auch lernen, wie übertrage ich jetzt die Bilder, die ich zur Verfügung habe, auf den tatsächlichen Patienten. Und dann geht es auch um die Frage der Koordination von Auge und Hand. Ja, also ich sehe etwas und ich muss das jetzt umsetzen und das auch noch unter mikroskopischen Bedingungen. Das heißt, man hat einen gewissen Abstand, man hat eine andere Vorstellung, ob man jetzt mit oder ohne Mikroskop oder Endoskop arbeitet und das will alles erlernt werden. Und speziell diese Übertragung von Auge zu Hand, das ist eine bestimmte Herausforderung und da muss es auch ein gewisses Gefühl, bedarf es eines gewissen Gefühles, dass man das gut umsetzen kann als Chirurg. Und mir war es immer ein Anliegen, dass die vielen Informationen, die der Chirurg zur Verfügung hat, nämlich anhand dieser Bilder, die wir alle bekommen, dass man das auch im Kopf gut zusammenkriegt und dass man das irgendwie erlernen kann. Also diese Informationsverarbeitung aus verschiedenen Informationsquellen ist für einen Chirurgen ganz wichtig, um das dann vernünftig umsetzen zu können. Gut, was ist jetzt ein Aneurysma? Ich habe ein paar Modelle mitgebracht. Aneurysmen gibt es überall im Körper. Das sind Ausstülpungen von Gefäßen. Wenn das jetzt die Hauptschlagader im Körper betrifft, dann kann das auch einmal so groß sein. Aber im Gehirn sind das meistens so kleine Dinge. Und ich habe versprochen, dass ich etwas mitbringen und das ist schon etwas, was wir jetzt kreiert und gestaltet haben und was in Linz entstanden ist. Ein Aneurysma ist eine Ausbuchtung eines Blutgefäßes Und wenn das im Gehirn ist, ist das besonders prekär, weil das kann platzen und wenn es platzt, dann blutet es und dann kann man eine lebensbedrohliche Hirnblutung erleiden, wo man dran entweder versterben kann oder zum Pflegefall werden kann oder schwerwiegende Ausfälle erleiden kann. Sie sehen hier eine Aufnahme. Diese Ausstülpung hier ist nicht normal, sondern das hat sich gebildet, das ist ein Aneurysma und hier an dieser Stelle hat dieses Aneurysma geblutet. Sie sehen hier, hier ist die Blutungsstelle, da ist es eingerissen und der Patient hat eine Hirnblutung erlitten. Das sollte man natürlich nicht so lassen, sondern das sollte man dann operativ beheben. Aber die operative Behebung von solchen Hirnaneurysmen gehört zur schwersten Sorte der Chirurgie, die man überhaupt erlernen kann. Weil das Ganze, Sie sehen das, wie klein das ist. Klein, aber sehr fein und sehr gefährlich. Das ist schon das High-End von Chirurgie. Also da muss man gute Koordination von Auge zu Hand haben. Und das Ganze spielt sich ja natürlich im Gehirn ab und ist nicht so leicht. Anhand dieses Videos möchte ich Ihnen zeigen, Sie sehen hier wahrscheinlich selber schon, wo das Aneurysma ist, das pulsiert. Wir haben hier eine intraoperative Darstellung mit einer Fluoreszenzmethode, wo Sie sehen, dass das Aneurysma gut durchblutet ist. Alles, was fluoresziert, ist durchblutet. Und das ist jetzt einer meiner jungen Fachärzte, der hier, Sie sehen hier, wie er dieses Aneurysma mit einem Clip ausschaltet. Das täuscht natürlich, das ist in einer hohen Vergrößerung, so wie der Chirurg das sieht, aber diese Aneurysmen sind alle plus minus in dieser Größenordnung. Sie sehen hier den Gefäßclip, den er angebracht hat, und Sie sehen hier, dass das Aneurysma offensichtlich gut ausgeschaltet wurde, in diesem Fall mit einem geraden Clip. Es ist am Anfang noch Blut drinnen, jetzt flutet es neu an. Jetzt kommt es darauf an, zu sehen, dass es hier schwarz ist, das heißt nicht mehr durchblutet ist. Hier sehen Sie den Gefäßclip, der optimal angebracht ist, während die Gefäße, die die Hirnregionen versorgen mit Blut, gut erhalten sind. Das ist das Ziel der Operation, das muss man zuerst einmal lernen. Nun, was haben wir für Schwierigkeiten heutzutage? Die sozusagen einfachen Aneurysmen, die werden heute alle nicht mehr operiert, sondern mit einer Kathetermethode von innen verschlossen. Das ist die sogenannte interventionelle Aneurysma-Behandlung, das machen die Radiologen. Das heißt, die einfachen Aneurysmen, wo man jungen Chirurgen gut heranführen könnte an die Methode, die werden heute alle anders versorgt. Kennen das alles, Herzkatheteruntersuchung und so weiter. Das ist ganz ähnlich, nur dass man mit dieser Methode nicht ins Herz, sondern ins Gehirn fährt und dort das Aneurysma von innen verschließt. Leider ist es so, dass diese Methode nicht geeignet ist für schwierige Aneurysmen und die bleiben immer noch uns zum Operieren übrig. Nun, an einem schwierigen Aneurysma, wenn das sowieso schon eine schwierige Operation ist, jemanden Jungen auszubilden, können Sie sich vorstellen, dass man da als Facharzt ein bisschen Hemmungen hat, einen Jungen sehr schnell heranzulassen. Und daher beschäftigen wir uns eben, wie gesagt, seit 1999 mit der Idee, Aneurysmen anderwertig herzustellen, künstlich nämlich. Und wir haben die ersten Modelle 1999 erzeugt und Sie sehen hier, das war noch kein sehr gutes Modell. Also das war ein Sterilithografie-Modell, wo wir zwar Aneurysmen realitätsgetreu herstellen konnten, aber die Materialien waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht so geeignet wie das Modell, das ich jetzt durchgegeben habe. Sondern es war sehr hart und brüchig und konnte man eigentlich nicht richtig fassen mit dem Clip. Sterilithografie ist eine sehr gute Technik. Das kommt aus dem sogenannten Rapid Prototyping, aus der Flugzeugtechnik. Rapid Prototyping heißt, dass man Prototypen, einzelne Modelle herstellen kann mit einem sehr modernen Verfahren. Aber man ist leider mit dieser Methode sehr eingeschränkt auf bestimmte Materialien. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir mit dieser Methode nicht so weit kommen, dass man wirklich gut dran trainieren kann und junge Fachärzte ausbilden kann. Wir haben das trotzdem dann publiziert im Jahr 2004. Sie sehen hier, wie man in der Trainingssituation mit einer Clipzange hier versucht, dieses Modell zu klippen, aber die Clips sind ja immer abgesprungen und die Modelle waren nicht ideal. Das, was wir zeigen konnten, das ist das beste Journal weltweit, das ist ein amerikanisches Journal, dass diese Modelle sehr realitätsnahe waren. Also das war das tatsächliche Aneurysma und das war unser Modell, wo Sie sehen, dass wir der Wirklichkeit schon sehr nahe gekommen sind, aber wie gesagt, leider Probleme hatten, das wirklich zu Trainingszwecken zu verwenden. Wirklich den Durchbruch hat jetzt eigentlich gebracht eine neue Methode, die aus Israel kommt. Das nennt sich 3D-Drucker. Sie alle kennen einen Farbdrucker, wo man Papier ausdrucken kann. Aber ein 3D-Drucker, den gibt es erst eigentlich seit 2 Jahren. Der ist in der Lage, verschiedene Materialien in 3D-Technik herzustellen. Das heißt, nicht nur 2D auf Papier zu drucken, sondern Materialien in 3D-Qualität, in verschiedener Qualität herzustellen. Und jetzt erst ist uns der Durchbruch gelungen. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz auf das Sterilithografie-Modell zurückkommen. Sie sehen hier, wie das Modell aus Wachs erzeugt wird, wie das hier herauskommt, und es entsteht dadurch, dass Laserstrahlen auf ein bestimmtes Polymer aufgebracht werden, und das ist auch eine Technik, die es ermöglicht, 3D-Modelle herzustellen. Das ist so ein Sterilithografie-Modell, mit dem wir eigentlich schon ganz gut trainieren konnten. Aber wie gesagt, es war nur sehr hart und steif und wir waren nur in der Lage, ein Modell zu erzeugen mit einer Qualität von Stärke. Und das war natürlich spröde. Sie sehen hier den Schädel, zum Teil aufgeschnitten, damit man natürlich dran herankommt. Und das Rote symbolisiert das Aneurysma, das geklippt werden soll. Wir haben in diesem Fall das Aneurysma schon aus einer anderen Substanz hergestellt, nicht mehr so spröde war, aber es hat trotzdem immer wieder Probleme gegeben mit diesem Modell, weil man mehrere Male versucht hat, einen Clip auf dieses Aneurysma draufzusetzen, dann ist einfach das Modell sehr schnell kaputt gegangen, und wenn man weiß, wie viel solche Modelle kosten, wie teuer so etwas ist, dann ist ganz klar, dass das irgendwie schwierig war, das weiter zu entwickeln. So. Aha, das war gar nicht. Hier versucht man mit einem anderen Clip, und Sie sehen schon, dass es sehr verschiedene Clips gibt, sehr verschiedene Formen. Also es gibt mehrere hundert Formen von Clips, größer, kleiner, mehr gebogen, weniger gebogen, mit mehr oder minder Schließkraft, so dass man auch junge Neurochirurgen natürlich anhand dieser Dinge ausbilden muss. Nun, den Vorteil, den jetzt der 3D-Drucker hat, ist, wir können, Sie sehen hier, das ist das, also die vordere Zirkulation, also der vordere Bereich, wo ist jetzt die Maus? Der vordere Bereich der Gefäßversorgung im Gehirn, und hier in Rot dargestellt das, was wir behandeln wollen, nämlich eine Ausstülpung eines Gefäßes, das bluten kann oder schon geblutet hat. Wir können diese Information eines speziellen Patienten direkt übertragen in einen 3D-Drucker, und wir können auch den Schädel an sich, Sie haben jetzt so ein Modell vor sich, ausdrucken, und zwar in verschiedenen Qualitäten. Sie haben etwas in der Hand gehabt, was ganz, ganz weich ist, so weich wie auch das Aneurysma in Wirklichkeit ist, aber wir schaffen es auch, so ganz harte Teile zu erzeugen, Also von diesen weichen Materialien, die Sie in der Hand gehabt haben, bis zu diesem harten Material, das Knochen entspricht. Das ist jetzt der Teil, der zum Beispiel herausgeschnitten wird aus dem Schädel, während eine Operation gemacht wird. Diese Information eines speziellen Patienten können wir übertragen in den 3D-Drucker und der druckt uns jetzt dieses Modell aus. Das ist dieses Modell und das ist jetzt schon hochgeeignet, um junge Leute auszubilden. Und wir haben das aus Demonstrationszwecken auch so auseinanderschneiden lassen. Und Sie sehen hier, wir haben hier ganz hartes Material, weicheres Material und dann das Aneurysma so weich, wie ich Ihnen das zuerst in die Hand gegeben habe. Das heißt, der große Vorteil dieses Druckers ist, er kann gleichzeitig Material in verschiedenen Stärken erzeugen und somit natürlich ermöglichen, dass wir ein sehr realitätsnahes Modell entwickelt haben können. Und jetzt ist das einer meiner jungen Fachärzte, der hier gerade übt und er versucht gerade diesen Clip anzubringen unter mikrochirurgischen Bedingungen. Die Aufnahmen stammen aus dem OP. Man kann das wirklich im OP unter dem Operationsmikroskop üben und Sie sehen schon, jetzt hat er den Patienten umgebracht. Schauen Sie, das Gefäß ist eingerissen. In Wirklichkeit würde der Patient jetzt schwer bluten. Bitte? Ja, er würde schwer bluten und er hätte mit Sicherheit einen Infarkt. Also Hirnblutung plus Infarkt. Das heißt, der Clip ist falsch. Das ist in der Trainingssituation egal. In Wirklichkeit wäre das natürlich eine Katastrophe. Gut, er versucht es jetzt ein bisschen aus einer anderen Richtung. Also im Training kann man sich solche Fehler erlauben, in der Wirklichkeit nicht. Und das ist genau der Vorteil. Er versucht wieder, er nimmt einen anderen Clip und das ist auch etwas, was in der Realität so ist. Man versucht, man nimmt einen anderen Clip, man kommt aus einer anderen Richtung, nimmt einen anderen Winkel, versucht den Clip so optimal wie möglich anzubringen, ohne die Gefäße zu verletzen. Schaut dann, na, jetzt stellt er fest, na, ganz ideal ist es nicht. Der Clip ist zu stark gebogen. Sie sehen, dass da unten Rest vom Aneurysma ist. Das würde wieder wachsen, das wäre nicht ideal geklippt. Anderer Clip. Die Clips sind sehr ähnlich. Es gibt aber sehr unterschiedliche. Ich habe ein paar mitgebracht. Sie können sich das dann da anschauen, auch mit der entsprechenden Zange, die dazu dient, dass man das anlegen kann. Das ist natürlich dadurch, dass es tief im Gehirn ist, braucht man eine gewisse Länge.
Darf ich da nur kurze Verständnisfrage stellen? Mhm. Kommt man da von wo rein jetzt in den Kopf?
Ja, von hier zum Beispiel. So wie der Kopf aufgemacht ist.
Von außen.
Ja, also die meisten Zugänge sind von hier, ja.
Mhm. Also der geht dann, der Operateur da rein?
So rein, ja.
Okay. Mhm.
Ja, und dann kann man, Sie sehen jetzt haben wir gemeinsam,
ja.
Jetzt haben wir gemeinsam diesen Teil herausgenommen.
Darf die Dame kurz was sagen?
Selbstverständlich.
Hat das irgendwelche Wirkungen auf das Nebengewebe, dass man das irgendwann spürt nachher?
Das sollte eben nicht, das sollte nicht sein. Da muss der Clip exakt platziert sein.
Weil der bleibt da drinnen.
Der bleibt, ja, selbstverständlich, lebenslang.
Also der verschließt aber so quasi
der verschließt das krankhafte Gewebe.
Okay. Ja, aber das sind ja die, wie heißt das, Cortex, das ist das Hirngewebe, drückt das nicht in irgendwo
Nein.
auf eine Stelle?
Nein.
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 Okay.
Also der Clip sollte so ideal platziert sein, dass er das eben nicht macht. Also wenn er aufs Gehirngewebe drückt oder wenn er zu schwer ist zum Beispiel und dadurch abknickt, dann wäre er fehlplatziert. Das ist zum Beispiel eine der Schwierigkeiten, dass man da lernen muss. Titan. Titan. Man kann ganz normal durch den Flughafen gehen nachher. Man schlägt nicht an.
Eine Frage darf ich auch noch stellen. Ist es dann, wenn der Clip da ist, kann es dann passieren, dass sich das nebenbei wieder einen Weg sucht? Und
eben, darum muss der Clip exakt an der Basis von dem Aneurysma platziert werden. Damit an der Basis nicht das Aneurysma erst recht wieder wachsen kann, Aber er darf natürlich auch nicht so gesetzt werden, dass die Blutzufuhr abgeschnürt wird. Für das normale Gehirngewebe muss der Blutstrom gewährleistet sein. Also zwischen zu viel und zu wenig ist da im Subminimeterbereich nur wenig Platz.
Und warum kriegt man so
kann ich? Wissen wir nicht, aber es gibt auch eine familiäre Anlage für manche. Die meisten sind spontan. Also Schicksal. Ja, wir haben jetzt da, jetzt ist es wieder lauter. Wir haben jetzt da diesen Teil, diesen kleinen Teil, den ich jetzt erst durchgegeben habe, entfernt, herausgenommen zur Manöverkritik. Sie sehen jetzt, da ist eigentlich, wäre der Einstrom, da ist der Ausstrom, nach rechts und nach links, das ist das Aneurysma. Von dieser Seite schaut es ganz manierlich geklippt aus. Aber wenn man das Ganze jetzt umdreht, muss man sagen, das Aneurysma ist überhaupt nicht ideal geklippt. Das ist nicht der ideale Clip, weil Sie sehen, dass da hinten noch immer ein Bauch steht und der könnte wieder wachsen. Das heißt, dieser Clip war nicht der ideale. Das kann man jetzt ganz kollegial von Facharzt zu Ausbildungsarzt besprechen. Kann sagen, Moment, schau mal, das ist, war jetzt nicht der ideale Clip. Da hätten wir jetzt einen stärker gebogenen gebraucht. Und das ist für mich die ideale Trainingssituation. Das kann man am Patienten natürlich nicht machen. Sie können ja nachher keine Manöverkritik machen, indem sie das rausnehmen, weil das soll ja definitiv erledigt sein. Ja? Also diese einzigartige Möglichkeit, anhand eines Plastikmodells sozusagen zu üben, ohne dass irgendein Patient geschädigt wird, das war mein großes Anliegen. Und das ist uns jetzt schon zu einem hohen Prozentsatz gelungen mit diesem Modell. Wir sind immer noch nicht zufrieden. Ich bin ein Mensch, der ist nie zufrieden. Was fehlt uns denn da jetzt? Uns fehlt das Gehirn. Ja? In Wirklichkeit haben wir natürlich auch noch das Gehirn da drinnen. Und wir müssen uns an dieses Aneurysma heranarbeiten, indem wir die Gehirnteile auseinander präparieren. Und momentan sind wir gerade dabei, mit unserem Partner auf der Johannes Kepler Universität jetzt die vierte Modalität dazu zu entwickeln, nämlich weiches Gehirngewebe, das so ähnlich in der Konsistenz ist wie ein Pudding, aber das nicht zusammenfällt und das man auseinander präparieren kann. Weil am Weg zum Aneurysma gehen wir nicht durch das Gehirn, sondern wir präparieren die verschiedenen Hirnlappen auseinander und gehen dann in natürlichen Spalträumen ein. Und genau dies versuchen wir jetzt mit unserem Partner zu entwickeln. Wir sind auch immer noch dabei, noch bessere Auflösungen, noch bessere Techniken zu entwickeln, das Material noch geschmeidiger zu machen. Und das zweite Projekt, das wir haben, ist, dass wir auch versuchen, das Ganze ins Virtuelle umzusetzen, weil die jungen Leute tun es im Computer auch sehr leicht. Und wir haben eine zweite Schiene der Ausbildung, wo wir versuchen, Leute virtuell mit Datenhandschuh auszubilden, so wie man es auch zum Beispiel im Ars Electronica Center sehen kann. Ja, das sind unsere derzeitigen Fortschritte. Dieses Modell wurde erstmals noch mit einem Forschungszentrum in den USA entwickelt, weil es in Österreich keine Einrichtung gab, mit der wir das hätten verwirklichen können. Jetzt haben wir Gott sei Dank einen Partner, also zwei Partner in der Johannes Kepler Universität. Das eine ist der Professor Major von der Polymer, vom Polymer Institut, und das andere ist die RISC Software, auch von der Johannes Kepler Universität. Mit Professor Meyer machen wir diese Modelle und entwickeln sie weiter. Und mit der RISC Software arbeiten wir am virtuellen Modell. Und was wir auch jetzt versuchen werden in Zukunft, ist, dass wir diese Modelle mit einer Flüssigkeit füllen, die dem Blut entgegenkommt, sodass man sofort merkt, wenn zum Beispiel diese Flüssigkeit austritt, dass man einen Fehler gemacht hat. Weil es sollte natürlich nicht passieren, dass man durch die Manipulation bei der Operation eine Blutung erzeugt. Ja, und weitere Aussichten bezüglich der Forschung betreffen die Bandscheibenchirurgie. Auch Bandscheibenchirurgie ist nicht so leicht zu lernen für junge Leute. Wir sind dabei, jetzt Wirbelkörpermodelle, Bandscheibenmodelle zu entwickeln. Das sind patientenspezifische Modelle. Diese Wirbelkörper stammen aus Datensätzen von tatsächlichen Patienten. Auch eine Bandscheibe. Die haben wir schon operiert, darum ist offen. Ja. haben wir so erzeugt mit diesem 3D-Drucker. Und wir sind jetzt bestrebt, auch andere Operationstechniken, also zum Beispiel Bandscheibenchirurgie oder Chirurgie in der Augenhöhle, so zu simulieren, damit wir eben die Ausbildung perfektionieren könnte. Und abschließend möchte ich mich mit dieser Folie bedanken bei meinen Partnern von der Johannes Kepler Universität. Das eine ist das Institut für Polymertechnologie und das andere ist das Institut für Softwaretechnik RISC von der JKU. Dankeschön.
Fragen, Fragen, wer hat Fragen?
Ich hätte eine Frage, ja. Sie haben es angeschnitten. Wie weit geht die computergesteuerte Operationstechnik im Gehirn bei Ihnen? Wie weit stehen da die Versuche, wo der Operateur am Bildschirm sitzt und das Gerät im Körper steuert? Ist es das, was Sie angeschnitten haben, was Sie jetzt versuchen anzubringen? Das gibt es ja schon
anderweitig,
wird schon so operiert. Mhm.
Wir haben 1997 in Linz einen internationalen Kongress veranstaltet zu diesem Thema, 97. Schon damals, hat Sadawa, ist in den USA gesessen und hat am Flugzeugträger operiert, also fernoperiert. Leider hat sich seit damals nicht sehr viel weiterentwickelt. Ich würde mich am Kopf nicht ferngesteuert operieren lassen. Die Computer sind leider nicht so weit, dass man momentan das so machen könnte, dass ein Roboter für einen operiert und man sitzt nur mehr am Bildschirm. Bitte?
Eine ganz ruhige Hand.
Ja, das
Sie
ist
können richtig. Ihn absolut auf Millimeterbereich, also unter Millimeterbereich ansteuern.
Das ist richtig.
Und Sie sitzen im selben Raum, aber am
Bildschirm. Ja, Sie denken an den Da Vinci, oder? Bitte? Den Da Vinci-Roboter.
Ja.
Dazu muss ich sagen, das funktioniert wahrscheinlich am Knochen sehr gut. Man könnte zum Beispiel ja, sicher Felsenbein fräsen oder so etwas machen im Kopf. Aber das Gehirn, das bewegt sich, während man so operiert. Das Gehirn, ich habe es zuerst angedeutet, das ist wie ein Pudding. Das verschiebt sich und das braucht die tatsächliche Rückkoppelung. Und das braucht, also zumindest bis dato, einen Menschen, der darauf reagiert. Der sagt, aha, jetzt habe ich den Spatel eingesetzt, das hat sich ein bisschen verschoben. Und man muss als Operateur, und bis dato ist es doch noch so, dass der Mensch das besser perzipiert als die Maschine, realisieren, dass da jetzt eine Verschiebung stattgefunden hat. Oder man hat einen Teil des Tumors entfernt im Gehirn, das Gehirn fällt dann zusammen und dann stimmt der Bilddatensatz wieder nicht. Und darauf muss man so plastisch reagieren und dass die Menschenhand noch weit besser als der Roboter. Zumindest derzeit.
Bitte? Angeblich ist es ermüdungsfreier, so zu operieren mit dem Computer, weil die Arme aufgelegt werden können und das Gerät
sehr
gut gesteuert wird. Vielleicht ist es die Bewegung im Gehirn, die das noch nicht so ganz
zulässt. Ich würde das gern machen. Es würde viel Kraft sparen.
Ich habe gehört, dass das halt längerfristig für den Operateur angenehmer ist, weil er nicht so ermüdet, durch die Auflage der Hände und Arme.
Nicht? Ja, ich kenne den Da Vinci-Roboter, der eigentlich nicht wirklich ein Roboter ist, ja, sondern Telechirurgie. Das muss man unterscheiden. Also zwischen Robotik und Telechirurgie muss man eigentlich unterscheiden. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber leider in der Gehirn- und Rückenmarkschirurgie, wo die Zielstrukturen so plastisch sind und sich so verändern während der Operation, ist es noch so, dass es eines Menschen bedarf. Mensch, der Chirurg als Mensch ist immer noch gefragt. Vielleicht ändert sich das, ich weiß es nicht. Also seit 1997 haben wir keine Fortschritte diesbezüglich in der Gehirnchirurgie.
Das ist eine lange Zeit.
Lange Zeit, ja. Wie gesagt, 1997 haben wir einen Kongress gemacht, da war das gleiche Thema.
Woran liegt das? Zu wenig Geld? Oder woran liegt das, dass die Forschung nicht weiter betrieben wird? Manche sagen, es ist sogar schwierig, dass man da irgendwas simuliert, was wie ein Pudding ist, oder dass man einen neuen Schädel kreiert, quasi für die Forschung. Liegt es an den Leuten? Oder wenn ich höre, 3D-Druckmethode, wieso kommt die aus Israel? Warum haben wir da in Europa?
Weiß ich nicht, da gab es einen innovativen Geist, der so etwas entwickelt hat, aber dieser Konex-Drucker ist inzwischen erwerblich und die Kepler-Universität hatte Gott sei Dank die finanziellen Mittel, das zu erwerben.
Aber die andere Frage jetzt am Anfang gestellt mit der Forschung, liegt es da auch am Geld oder warum?
Natürlich.
Warum stehen wir bei 1997, wir haben 2012?
Ja, schauen Sie, fürs Militär wird weit mehr Geld ausgegeben als für die Medizin. Das war immer schon so. Oder für die Unterhaltungsindustrie. Da wird 3D-Technik weit mehr Geld ausgegeben, als wir zur Verfügung haben. Wir haben sogar Schwierigkeiten, Forschungsprojekte einzureichen. Wir machen das alles, bitte, das möchte ich auch nochmal sagen, in der Freizeit, auf eigenen Impetus. Wir haben bis jetzt kaum Forschungsgelder für diese Sachen gehabt. Alles Freizeit, Eigenengagement, Eigenaufbringung von Müttern.
Wie schaut es aus mit jungen Ärzten, wenn die das hören oder die wissen das auch, die Forschung steht und die gehen aber in eine Richtung, also wie ist da das Feedback? Gibt es genug Nachwuchs? Oder?
Ja, vielleicht. Möchten Sie was sagen dazu?
Ins Mikro bitte. Also, ich glaube, dass in der Neurochirurgie ein hochspezialisiertes Fach ist, dass da wird es immer Leute geben, die sich für das interessieren. Und ich finde es auch total wichtig, dass man sich selber einbringt, dass man solche Sachen weiterbringt, dass man, weil man ja selber dabei lernt.
Was ist so die große Herausforderung, wenn man so ein junger Mensch ist, diese Millimeter Arbeit, wo es um Leben und Tod geht?
Es ist die Herausforderung ist, dass man einerseits die Bildgebung, was man zur Verfügung hat, im Kopf umsetzt und dann sozusagen am Menschen widerspiegeln kann.
Sie üben wahrscheinlich auch noch an diesen Materialien hier?
Ja.
Und wünschen sich natürlich auch Fortschritte.
Er ist beteiligt an der Weiterentwicklung dieser Modelle.
Wenn die jungen Ärzte heute diese Möglichkeit haben, an diesen Modellen zu operieren, zu versuchen, wie war denn das früher, zum Beispiel, wo Sie Ihre Ausbildung gemacht haben?
Ich habe alles am tatsächlichen Patienten gelernt.
Haben wir alles am Patienten ausprobiert?
Das ist normal. Aha. Das ist auch der Schnitt heutzutage in der Chirurgie. Aha. Junge Ärzte lernen am Patienten.
Ich sage, das war ja auch Vorreiter praktisch mit diesen Modellen.
Ja. Aha. Also das Modell haben wir weltweit erstmals publiziert.
Danke.
Wie macht sich eigentlich so ein Aneurysma bemerkbar? Hat man da so Kopfweh, dass man...
Wenn es nicht blutet, kann es sein, dass man überhaupt keine Probleme hat. Es gibt aber Leute, die haben so eine Art migräneartige Kopfschmerzen immer und immer wieder. Es gibt auch Mikroblutungen, die immer wieder auftreten, wo die Leute sagen, wow, jetzt habe ich so wahnsinnige Kopfschmerzen. Aber Kopfschmerzen haben 15% der Bevölkerung. Ja. Das ist es nicht... Jetzt gleichzusetzen, dass jeder gleich sofort ein Aneurysma haben muss. Also nicht jeder, der Kopfweh hat, hat gleich ein Aneurysma. Gott sei Dank, ja. Aber wenn es platzt, dann kann es sein, dass jemand, wenn es nur Mikroblutung ist, nur Nackenschmerzen hat. Manche haben sogar nur Herzbeschwerden. Bis hin zu jemand fällt um und ist auf der Stelle tot. Also die Symptome sind möglich. Sehr breit gefächert. Ja.
Gibt es da besondere oder gibt es da irgendwelche, natürlich wenn man raucht, ist mehr gefährdet, aber gibt es da...
Rauchen, Alkohol,
Und Vererbung.
Und Vererbung, ja. spielt eine Rolle.
Weil einfach die Gefäße nicht so
sind. Ja, spielt eine Rolle, aber es gibt auch einfach, es gibt Schicksalskraft. Irgendeiner aus der Familie, nie jemand hatte so etwas. Alle anderen Familienmitglieder sind gesund und einen trifft. Das ist eigentlich, das sind 70-80% schicksalhaft.
Vielleicht eine nächste Frage noch. Wir haben es jetzt gesehen, es wird ja auch noch am offenen Schädel operiert. Wie anstrengend ist das für den Operateur, für den Chirurgen? Wie kann man sich sowas vorstellen? Also da geht es ja, wie gesagt, um Millimeterarbeit. Mhm. Wo ist der Kopf? Ist der komplett aufgeklappt? Und wie funktioniert
das? Das ist gezielt. Dort, wo man hin möchte, gibt es verschiedene Methoden, den Kopf genauso aufzumachen, wie man das braucht. Man muss natürlich schauen, dass man den Ausschnitt, das mache ich jetzt nochmal zu, der Öffnung der Schädelkapsel genauso macht, dass man dann auch so dazu kommt, dass das dann funktioniert. Also das wäre so ein Standardeingriff, zum Beispiel für Aneurysmachirurgie, aber auch für viele Tumoren oder Epilepsiechirurgie wird in etwa so ein Ausschnitt gewählt. Aber es kann ja auch sein, dass man hier oder hier oder hier eine Öffnung braucht. Das ist, muss man dann ganz gezielt machen.
Gibt es noch Fragen, bitte, aus dem Publikum?
Na, wie gesagt, das ist alles Eigenengagement, Freizeit, das Praktische. Also das erste Modell wurde in Amerika gefertigt, auf meine Anregung hin. Da habe ich zusammengearbeitet mit einer Firma, die heißt Medical Modeling. Ist leider ein bisschen weit weg und ich habe mir dann einen Partner, Gott sei Dank, hier in Linz gefunden. Und da geht es natürlich leichter, wenn man sie austauschen kann.
Wie lange im Durchschnitt dauert so eine Operation bei einem Aneurysma?
3-4 Stunden.
Und was ist die schwierigste Operation am Schädel?
Also Aneurysmen gehören dazu.
Gehören dazu. Und wie viele Operationen am Tag können Sie dann da durchführen, wenn die so lang dauern?
1-4, das kommt drauf an. Man kann bis zu 4 Bandscheiben operieren, aber wahrscheinlich nur ein Aneurysma am Tag.
Mhm. Ein anstrengender Beruf.
Ja.
Darf ich ein bisschen was Persönliches fragen? Da brauchen Sie ja sehr wahrscheinlich einen Austausch, einen Ausgleichspart oder irgendetwas, dass Sie das durchstehen im OP, so viele Stunden stehen.
Ja, also ich habe sehr brav trainiert im Fitnesscenter, bis ich mir jetzt beim Skifahren das Knie ruiniert habe. Jetzt kann ich momentan nichts machen.
Aber das ist aber schon erforderlich, dass das ein
Arzt macht. Man muss was machen,
speziellen Operateur.
Ja.
Okay, danke.
Gibt es noch Fragen? Das ist die einzigartige Möglichkeit.
Es freut mich, dass doch noch so viele Leute kommen sind bei dem schönen Wetter.
Gibt es da eigentlich irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen hinsichtlich dieser Aneurysmen oder ist das einfach entsteht und dann gehen mal Beschwerden und
das
dann.
Das ist doch so selten, dass ich es nicht empfehlen kann, dass sich jeder da angiografieren lässt, weil Angiografie hat zum Beispiel auch ein Risiko. Das ist eine Untersuchung, die ein Risiko hat. Also jede Katheteruntersuchung hat ein Risiko. Jetzt kann ich nicht empfehlen, jeder sollte sich da angiografieren lassen, nur weil er gelegentlich Kopfschmerzen hat. Also das nicht. Aber wenn man Kopfschmerzen hat und so jemanden in der Familie, würde ich zumindest im Jahr Angiografie empfehlen.
Danke.
Diese Frage zu dem Aneurysma, diese Ausstülpung, dieser gewisse Teil. Der wird ja dann einmal nekrotisch oder stirbt ab oder wie, was geschieht damit? Das wird nicht entfernt.
Nein, es wird nicht entfernt. Das wird geklippt und das schrumpelt dann vor sich hin. Ja, das fällt dann in sich zusammen und ist unwesentlich. Ja. Man kann es auch ein bisschen koagulieren, also mit Strom behandeln, damit es schneller schrumpft, muss man aber nicht. Es gibt auch Riesenaneurysmen. Ja. Es gibt Aneurysmen im Kopf, die sind wie ein Tumor so groß. Die sind aber dann meistens schon zum Teil verkalkt, extrem schwer zu behandeln.
Da braucht die man kann man nicht mehr klemmen, oder?
Ja.
Auch noch. Und das trocknet dann aus, das Blut, oder wie?
Ja.
Okay.
manchmal muss man diese Riesenaneurysmen dann schon wegschneiden, ja, weil wenn so wie
ein Tumor.
Ja. Aber das ist eine Spezialsorte, die Gott sei Dank nicht so häufig vorkommt.
Bitte, weitere Fragen. Dann dürfen wir uns, also ich darf mich bei Ihnen bedanken für den interessanten Vortrag, für den wahnsinnig interessanten Beruf und dass Sie so viele Menschenleben retten, kann man sagen. Mhm. Wenn es im Anschluss noch Fragen gibt, ich glaube, Sie sind gerne noch ein bisschen noch bereit,
ja. Zu reden. Ich bedanke mich auch bei meinem Kollegen, Dr. Gneiner, dass er bereit erklärt hat, als Assistent hier zu kommen. Und er ist einer meiner Partner in der Weiterentwicklung von Simulation.
Dankeschön. Ich darf nur kurz die nächsten Veranstaltungen ankündigen. Am Montag, den 30. April, steht die nächste ins Haus mit Jean-Michel Peters. Wie wird das menschliche Genom von einer Zellgeneration zur nächsten vererbt? Und am Montag, den 7. Mai, ab 7 Uhr, also da geht schon in der Früh los, das ist Kepler Salon Exkursion, da geht es zum Naturparadies im Linzer Süden, also Weikalsee raus, gibt es eine Exkursion. Ich bedanke mich, wünsche noch einen schönen Abend. Danke.